7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen gemeinsam auf die Themen der Kalenderwoche 13. Die bringt frische Zahlen von der Deutschen Bahn, ein Branchentreffen zu Kryptoassets und ein mit Spannung erwartetes Gerichtsurteil. Wir schauen aber zunächst mal darauf, was die vergangenen Tage geprägt hat. Und dazu begrüße ich meinen Kollegen Franz Kongbui im Studio. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, ein Thema, was wirklich in der Medienlandschaft natürlich hoch und runter gespielt wurde, war die Abstimmung im Bundestag zur sogenannten Fiskalbazooka. Du hast aber dir noch ein anderes Thema näher angeschaut, und zwar eines, wo man von einem Bazooka-Effekt, glaube ich, nicht so viel zu spüren bekommt, oder?
Nee, eher im Gegenteil. Ja, du hast recht, die Bundestagsabstimmung, die wurde ja natürlich viel beachtet in den letzten Tagen, aber auch bei allen anderen Medien rauf und runter beschrieben, berichtet, kommentiert. Ich fand ja noch ein anderes Thema sehr, sehr interessant, und zwar die beiden abgesagten Börsengänge. Mit denen waren ja große Hoffnungen für den hiesigen Markt verbunden, und dann gab es einige Überraschungen. Sowohl die Oldenburgische Landesbank OLB als auch Stada haben ihre IPO-Pläne gecancelt. Beide jedoch aus jeweils ganz unterschiedlichen Gründen. Denn während sich die OLB für einen Verkauf an die französische Crédit Mutuel bzw. deren Tochter Targobank entschieden hat, wurde der Börsengang von Stada seitens der Eigner in letzter Minute verschoben.
Lass uns mal mit der OLB anfangen. Da gab es in der Nacht zum Donnerstag die Nachricht, dass jetzt doch kein Börsengang stattfinden solle, stattdessen eben, wie du schon gesagt hast, der Verkauf an Crédit Mutuel.
Ja, und das war ein echter Paukenschlag, weil die OLB hätte ja eigentlich schon 2022 an die Börse gehen sollen. Und auch damals wurde der Plan schon einmal auf Eis gelegt. Und jetzt gibt es also diesen endgültigen Schwenk hin zum Verkauf, und das an einen französischen Finanzriesen.
Jetzt hast du ja schon gesagt, Crédit Mutuel kauft die OLB über die Tochter Targo Deutschland und wird damit zur immerhin 10. größten Bank in Deutschland. Was ganz interessant ist, der OLB-Chef Stefan Barth, der hat ja noch vor wenigen Wochen gesagt, wir sind börsenfähig und börsenwillig. Jetzt also gewissermaßen die Rolle rückwärts. Offiziell heißt es, ein Verkauf sei langfristig lukrativer als ein IPO.
Naja, vielleicht spielt ja auch der Markt eine Rolle. Man muss wissen, dass die Eigentümer der OLB, darunter auch Apollo Global Management, im sogenannten Dual-Track-Verfahren unterwegs waren. Das heißt, sie haben parallel Börsengang und Verkauf geprüft und sich dann halt für den Verkauf entschieden. Auffällig ist, dass keinerlei Kaufpreis genannt wurde. Letztlich darf man aber auch nicht vergessen, so ein Börsengang bringt ja auch immer Unsicherheiten mit sich. Und vielleicht war genau das ein entscheidender Faktor.
Ja, Unsicherheit ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort für den zweiten Fall, nämlich Stada. Der Börsengang wurde ja nicht abgesagt, aber verschoben, allerdings auch schon zum zweiten Mal in diesem Jahr.
Ja, das stimmt. Das war im Januar ja schon ein IPO geplant. Und dann sollte diesen Mittwoch die Intention to Float kommen, nachdem damals schon verschoben wurde. Und jetzt soll es doch erst im September passieren.
Und die Begründung ist die allgegenwärtige Marktvolatilität, ne?
Ja, es gibt aber auch noch vielleicht einen anderen Faktor. Die Investoren waren offenbar nicht bereit, Stada so hoch zu bewerten, wie die Eigentümer Bain und Cinven es sich vorgestellt hatten. Die Konkurrenz, also börsennotierte Unternehmen wie Sandoz oder Haleon, wurden an der Börse niedriger bewertet als erwartet. Und das könnte hier einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Hinzu kommt, dass Stada mit 5,6 Milliarden Euro ziemlich hoch verschuldet ist. Das Unternehmen wollte mit dem IPO rund 1,5 Milliarden Euro einnehmen, um einen Teil der Schulden abzubauen.
Also man kann sagen, es ist noch ein wenig Flaute am deutschen IPO-Markt, aber vielleicht klappt es bei Stada dann ja im nächsten Anlauf im September. Wir nehmen es uns für den Podcast mal auf Wiedervorlage und wir sprechen gleich noch weiter. Franz, danke dir bis hierhin. In den nächsten Tagen rückt erstmal die Deutsche Bahn in den Fokus. Am Donnerstag ist Bilanzpressekonferenz und Themen gibt es nun wirklich genug. Auf die wichtigsten schaue ich heute mit Andreas Heidgar, unser Korrespondent der Börsenzeitung im Berliner Büro. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sabine.
Andreas, die Deutsche Bahn hat ein, man kann sagen, sehr bewegtes Jahr hinter sich. Jetzt will der Vorstandschef Richard Lutz am Donnerstag die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichen. Was erwartest du denn? Wie geht's der Bahn finanziell? Meine Vermutung wäre nicht ganz überragend.
Ja, die Vermutung ist richtig. Mit einem Wort kann man sagen, schlecht. Erste Zahlen zur Bilanz sind ja schon durchgesickert und die zeigen, es hat auch im letzten Jahr wohl einen operativen Verlust gegeben, erneut dieses Mal von mehr als 300 Millionen Euro. Das ist natürlich nicht mehr ganz so schlimm wie im Jahr zuvor. Der Verlust hat sich mehr als halbiert. Aber angekündigt hatte der Vorstand eigentlich einen positiven Gewinn vor Zinsen und Steuern von ungefähr 1 Milliarde Euro. Es dürfte natürlich viele Gründe geben, warum die Bahn weiterhin in der Verlustzone feststeckt. Einen möchte ich vielleicht ganz am Anfang mal erwähnen. Das ist natürlich das marode Schienennetz und seine Auswirkungen auf den Fernverkehr. Denn in den letzten Jahren haben die infrastrukturbedingten Störungen immer stärker zugenommen, was natürlich auch zu den unglaublichen Verspätungen geführt haben, die wir alle kennen. Im Fernverkehr liegt die Pünktlichkeit der Züge heute nur noch bei knapp über 60%. Und das ist natürlich ein katastrophaler Wert. Und das führt dazu, dass es zum einen hohe Umsatzeinbußen gibt der Bahn, weil zum Beispiel viele Geschäftskunden auch die Bahn meiden. Dies führt aber auch zu Rekordentschädigungszahlungen an die Kunden, die noch geblieben sind. Denn wie bereits bekannt geworden ist und die Deutsche Bahn auch schon bestätigt hat, musste die Bahn im vergangenen Jahr fast 200 Millionen Euro an Entschädigungen zahlen wegen der Verspätungen.
Das ist natürlich schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Jetzt läuft ja, um dem etwas entgegenzuwirken, seit einigen Monaten ein sehr umfangreiches Sanierungsprogramm bei der Deutschen Bahn. Da werden ja auch Strecken zum Teil über Wochen und Monate gesperrt und kernsaniert. Wie geht's denn da weiter? Und ja, sieht man da vielleicht auch schon erste Erfolge?
Ja, das stimmt. Die Bahn fährt bei ihrer Sanierung aktuell zweigleisig, muss man sagen. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Modernisierung des gesamten deutschen Schienennetzes. Du hast es angesprochen, es hat Streckensperrungen gegeben und das wird jetzt auch noch jahrelang so weitergehen. Begonnen hat das ganze Jahr im vergangenen Sommer mit der Sanierung der Riedbahn. Das ist diese wichtige Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Die ist mittlerweile abgeschlossen. In diesem Jahr geht es jetzt weiter mit anderen wichtigen Strecken, zum Beispiel Berlin-Hamburg. Das ist aber nur die eine Seite. Auf der anderen Seite läuft das Sanierungsprogramm S3 seit September, das auch auf Druck der Politik ins Leben gerufen wurde. Und dieses zielt insbesondere auch auf mehr Wirtschaftlichkeit und Effizienz ab. Das bedeutet, alle Geschäftsbereiche der Bahn sollen bis 2027 wieder profitabel arbeiten. Das ist heute längst nicht der Fall. Und das bedeutet dann auch, dass zum Beispiel die Overhead-Kosten im Konzern gesenkt werden. Die Rede ist von 20% ungefähr bis 2027, was auch einen mittleren dreistelligen Betrag bedeutet. Also das ist nicht ohne. Das heißt dann auch, für die Zentrale der Bahn in Berlin könnten demnächst Sozialpläne ausgearbeitet werden. Und so etwas gab es seit Jahrzehnten nicht. Vielleicht noch ein Satz zu S3. Weil du fragtest, natürlich hat S3 auch ganz konkrete Ziele. Zum Beispiel, wir sprachen darüber im Bereich Pünktlichkeit. Der Plan sieht zum Beispiel vor, dass es in diesem Jahr wieder eine Pünktlichkeit von 65-70% geben soll. Und in 2 Jahren nach Abschluss des Programms soll diese dann bei 75-80% immerhin liegen.
Was ja immer noch bis zu einem Viertel Verspätung sein könnten, aber wir sind mal optimistisch. Jetzt haben wir ja auch schon angesprochen, Sanierung der Infrastruktur ist ein ganz großer Posten. Das ist natürlich auch was, was wahnsinnig viel Geld und Investitionen erfordert. Der Bund hat ja jetzt auch ein Sondervermögen in Aussicht gestellt für den ganzen Bereich Infrastruktur. Weckt das finanzierungsseitig auch im Bahnvorstand vielleicht neue Hoffnungen?
Ja, große Hoffnungen. Denn diese Finanzierung könnte die wirklich entscheidende Frage für die Zukunft der Bahn sein. Im Augenblick weist die Finanzierung des Schienennetzes insbesondere ab dem Jahr 2028 noch große Lücken auf. Und die Bahn soll auch schon bei der Politik vorstellig geworden sein und einen zusätzlichen Finanzbedarf von 80 Milliarden Euro angemeldet haben. Und man muss auch dazu sagen, das ist die Minimumzahl. Denn wenn es nicht nur um die Sanierung des Bestandsnetzes gehen soll, sondern eventuell auch noch um eine schnellere und umfassende Digitalisierung, zum Beispiel der Stellwerke und vielleicht sogar um einen Neubau von Strecken, dann würden in den nächsten 10 Jahren sogar 150 Milliarden Euro mehr anfallen, die man hofft aus dem geplanten Sondervermögen kommen. Und dazu muss man sagen, diese 150 Milliarden zusätzlich, da geht es um Geld, das zusätzlich zu den ohnehin eingeplanten Haushaltsmitteln kommen soll. Und die liegen in einer ähnlichen Größenordnung. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, was für ein Bedarf da ist. Auf jeden Fall hofft die Bahn, zu den größten Nutznießern des neuen Sondervermögens zu werden und hofft damit dann auch die große, große Sanierung finanzieren zu können.
Das ist sicherlich auch der Schwerpunkt am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz. Gibt es denn darüber hinaus noch Themen, wo du sagst, da könnte man vielleicht auch mal noch ein besonderes Augenmerk drauf legen?
Ja, da gibt es verschiedene Punkte. Die Bahn hat ja bekanntlich viele Baustellen. Ich würde mal drei Punkte rausgreifen. Zum einen haben wir noch gar nicht über Schenker gesprochen. Die Logistiktochter war ja bisher der mit Abstand wichtigste Ergebnislieferant im Konzern. Schenker wurde verkauft im Herbst nach Dänemark für mehr als 14 Milliarden Euro. Und dieser Kaufpreis soll in diesem Jahr verarbeitet werden. Und da muss man mal ganz genau hinschauen, wie sich das in der Bilanz dann auch auswirken wird. Weil mit dem Kaufpreis sollen ja vor allem die hohen Finanzschulden der Bahn abgebaut werden. Und zugleich soll auch das Rating gehalten werden. Also da lohnt ein zweiter Blick in die Bilanz. Und zweiter Punkt, die Güterverkehrstochter DB Cargo, die steht nämlich gerade unter besonderer Beobachtung, seit Ende November die EU-Kommission eine harte Sanierung verordnet hat. Das bedeutet, nach den Brüsseler Vorgaben darf es ab diesem Jahr keinen Verlustausgleich durch den Deutsche Bahn Mutterkonzern mehr geben. Und zweite Vorgabe, ab 2027 muss DB Cargo wieder Gewinne schreiben. Wenn dies nicht gelingt, geht es tatsächlich um die Existenz dieses ganzen Unternehmens. Und vielleicht noch einen dritten Punkt. Natürlich schwebt über allem im Augenblick die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD, die natürlich auch Auswirkungen auf die Deutsche Bahn hat.
Was konkret könnte da für die Bahn relevant werden?
Ja, zum einen haben wir ja gerade über die Finanzierung schon gesprochen. Aber zum anderen könnte natürlich auch noch einmal das Thema Zerschlagung auf den Tisch kommen. Denn es waren ja gerade die Verkehrspolitiker von CDU und CSU, die in den letzten Jahren immer wieder gefordert hatten, dass sich die Bahn von dem Schienennetz trennen soll. Und diese Abtrennung wird unter anderem auch vom Kartellamt, von der Monopolkommission oder auch von den Bahnkonkurrenten befürwortet. Der Bahnvorstand, Konzernchef Richard Lutz, ist strikt dagegen, das hat er immer wieder gesagt. Und er argumentiert, dass eine Aufspaltung nur dazu führen würde, dass sich die Bahn jahrelang mit sich selbst beschäftigen würde. Und das kann sie sich in der jetzigen Situation, wo es eigentlich um eine Komplettsanierung gehen muss, gar nicht leisten.
Also einiges an Themen und einiges an wirklich sehr, sehr großen Herausforderungen. Bin gespannt, was du berichtest. Du wirst es für uns verfolgen. Am kommenden Donnerstag die Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bahn und die wichtigsten Themen vorab. Die habe ich besprochen mit Andreas Heidgar, unserem Korrespondenten in Berlin. Vielen, vielen Dank für den Überblick, Andreas. Danke dir.
Sehr gerne.
In dieser Woche ist auch eine interessante Veranstaltung in Frankfurt, und zwar am Mittwoch, die Crypto Assets Conference, ein Thema, was uns noch sehr begleiten wird. Und dort vor Ort wird auch unser Chefreporter sein, Detlef Fechtner. Heute ist er bei mir im Studio. Hallo Detlef.
Ja, hallo Sabine.
Detlef, die Crypto Assets Conference findet statt in der Frankfurt School of Finance and Management. Krypto ist so ein Schlagwort, man hört es andauernd, aber ich glaube, nur wenige haben eine konkretere Vorstellung davon. Was ist denn inhaltlich da zu erwarten? Was sind die Schwerpunkte?
Also, da geht es natürlich um viel mehr als jetzt um Kryptowährungen im engeren Sinne. Also es geht nicht nur um Ether und Bitcoin, sondern es geht um alle Fragen rund um tokenisierte Wertpapiere, also tokenisierte Aktien, Bonds. Es geht um digitale Assets insgesamt, deren Handel und auch deren Verrechnung, also Trading and Settlement. Es geht um Stablecoins, es geht auch um den digitalen Euro natürlich. Es geht sehr stark um Fragen des Zahlungsverkehrs, aber auch der künstlichen Intelligenz. Also das ist ein Spektrum, das viel weiter geht als nur die Frage rund um Bitcoin.
Jetzt hast du schon Schlagworte wie Stablecoin und tokenisierte Wertpapiere benutzt. Das klingt erstmal etwas, ich würde sagen, für den fortgeschrittenen Nutzer. Oder ist das auch, sagen wir mal, was ist die Relevanz für jemanden, der jetzt vielleicht nicht sich intensivst damit immer beschäftigt?
Ja, also natürlich stellt sich die Frage, verstehe ich das eigentlich alles, was da passiert, ist eine fremde Welt, will ich nicht kleinreden, ist sicherlich nicht ganz einfach, gerade weil es auch von Abkürzungen wimmelt, von DLT und Dora und Mika und FIDA und KI. Und man muss da sich vielleicht ein bisschen durchfuchsen. Das meiste ist ja mittlerweile auch Teil des öffentlichen Kenntnis. Aber das Wichtige ist, dass Blockchain einfach immer mehr in die Mitte der Kreditwirtschaft und des Finanzwesens tritt und eben nicht mehr irgendein Nischenthema ist. Und deswegen geht es gar nicht darum zu fragen, verstehe ich das? Basel III ist auch kompliziert und ich muss es trotzdem als Banker mir irgendwann vornehmen. Also es ist genauso einfach und genauso schwierig wie andere Sachverhalte, aber es ist eben kein Randthema, kein Nischenthema mehr, sondern ein Thema, das ganz im Kern Finanzwirtschaft betrifft.
Jetzt hast du schon unter Beweis gestellt, dass du fließend regulatorisch sprichst und du wirst ja auch ein Panel moderieren auf der Crypto Assets Conference und zwar anlässlich der Verleihung des Philipp Sandner Awards in Digital Finance Research. Vielleicht für diejenigen, die mit dem Namen nicht so viel verbinden, wer war Philipp Sandner? Man muss leider von ihm in der Vergangenheitsform sprechen. Und was hat es mit dieser Auszeichnung jetzt auf sich?
Ja, also Philipp Sandner, das mit großer Bestürzung hat der Finanzplatz Anfang letzten Jahres eben zur Kenntnis nehmen müssen, dass Philipp Sandner sehr früh gestorben ist. Eine ganz eindrucksvolle Gestalt innerhalb der Blockchain-Community, aber auch weit darüber hinaus. Denn er war so ein bisschen der Brückenbauer. Ein Bekannter hat mal gesagt, er war so etwas wie der Teilchenbeschleuniger, weil er es sehr gut verstanden hat, als Professor dort dieses Thema erklärbar zu machen. Er hat es in sehr einfachen Worten erklären können. Ich habe ihn selbst mal bei einer Bärenberg-Konferenz schon sehr früh, 2015 oder 16, mal kennengelernt und war auch fasziniert, wie gut er auch auf das eingehen konnte, was an Vorbehalten im Raum war. Es ist ja auch ein bisschen ein emotionales Thema lange gewesen. Also Philipp Sandner hat es geschafft, über den Wert der Blockchain-Technologie für die Fortentwicklung von Finanzwissenschaften und von Finanzpraxis zu sprechen. Und deswegen wird ihm zu Ehren ein Preis verliehen. Der wird vergeben von der Frankfurt School und von der WM-Gruppe. Die WM-Gruppe ist die Unternehmensgruppe, zu der auch die Börsenzeitung gehört.
Und es wird eine Arbeit ausgezeichnet im Bereich Digital Finance Research. Wir wollen, glaube ich, davon absehen, jetzt deren Inhalt zu referieren. Aber es geht um die Fortentwicklung und um Anwendungsszenarien dieser Technologie, nehme ich an.
Ja, aber da lässt sich auch das ganz schön zeigen. Also ich will noch gar nicht spoilern, wer den Preis bekommt und was er genau getan hat. Aber es geht da um ein Anwendungsbeispiel. Gerade wie kann Blockchain im Finanzsystem das System stabiler machen. Es geht um die Frage von Bankruns und wie man sich davor schützen kann, wie man innerhalb von Bankruns reagieren kann. Und da könnten eben nicht klassische Elemente wie Einlagensicherung nur eine Rolle spielen, sondern eben auch etwas modernere, auf Blockchain basierte Instrumente wie zum Beispiel Smart Contracts. So viel mal als Spoiler.
Auf jeden Fall ein spannendes Thema und sicherlich auch eine spannende Konferenz. Du wirst vor Ort sein und viele Experten natürlich auch am Mittwoch, den 26. März, auf der Crypto Assets Conference in der Frankfurt School of Finance and Management. Das war der kleine Vorgeschmack von Detlef Fechner. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Sabine.
Und dann steht nächste Woche noch ein Thema an, das sicherlich zu einigen heißen Diskussionen führen dürfte. Es geht um den Solidaritätszuschlag. Franz, das Bundesverfassungsgericht entscheidet darüber, ob der seit 2020 überhaupt noch rechtmäßig erhoben worden ist. Und falls nicht, dann könnte das für den Bund ziemlich teuer werden, ne?
Ja, das könnte richtig teuer werden. Nach zwei mündlichen Anhörungen im vergangenen Jahr fällt das Gericht jetzt, wie du sagst, das Urteil darüber, ob der Soli nicht spätestens mit dem Ende des Solidaritätspaktes II verfassungswidrig wurde. Der Solidaritätspakt wurde ja ursprünglich eingeführt, um die Kosten der Wiedervereinigung zu stemmen. Doch der Solidaritätspakt II lief Ende 2019, also 30 Jahre nach dem Mauerfall, aus. Die Frage, die sich nun stellt, ist also, darf der Staat den Zuschlag überhaupt noch erheben?
Ein häufiger Kritikpunkt am Soli war ja auch eine gewisse Ungleichbehandlung. Seit 2021 zahlen den Soli nur noch sogenannte Besserverdiener, GmbHs und andere Körperschaften und insgesamt also eine sehr viel kleinere Gruppe als ursprünglich mal.
Ja, für etwa 90% der Einkommensteuerzahler ist der Zuschlag weggefallen. Und wenn das Gericht jetzt sagt, der Soli ist verfassungswidrig, dann könnte das für den Bundeshaushalt richtig bitter werden. Laut Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft stehen insgesamt 122 Milliarden Euro auf dem Spiel.
Und davon würden allein die Unternehmen ja voraussichtlich gut die Hälfte zurückbekommen. Das wäre zwar eine schöne Entlastung für die Wirtschaft, aber natürlich ein Albtraum für den Bundeshaushalt. Das heißt, da dürfte in Berlin die ein oder andere schlaflose Stunde anfallen.
Ja, das Soli-Geld war ja bis 2028 an sich fest eingeplant. Wenn das also wegfällt, muss die Regierung entweder sparen oder neue Einnahmequellen finden. Wie? Das bleibt die spannende Frage.
Wir schauen mal noch auf die Termine der kommenden Tage. Am Dienstag ist die konstituierende Sitzung des neu gewählten Deutschen Bundestags in Berlin. Und der Verband der Automobilindustrie veranstaltet den Mobility Innovation Summit in Berlin. Der wird bis zum Mittwoch dauern. Außerdem am Dienstag in Berlin die 18. Sicherheitstagung unter dem Motto Neuvermessung der Welt, Deutschlands Wirtschaft und die Rückkehr der Geopolitik. Am Donnerstag lädt die Hans-Böckler-Stiftung zur Pressekonferenz zu ihrer neuen Konjunkturprognose für 2025 und 2026 in Düsseldorf und das DIW veröffentlicht das Konjunkturbarometer für den Monat März in Berlin. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft, die finden Sie immer unter börsen-zeitung.de und da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts. Die Infos stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das war die Übersicht über die Themen und Termine der kommenden 13. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Und wenn man aus dem Fenster schaut, dann sieht man es auch so langsam. Wir sind offiziell im Frühling angekommen. Unser Balkon ist ready. Die Frühblühe sind eingepflanzt. Franz, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe gar keinen Balkon, aber meine Orchidee wächst indoors gerade sehr schön und blüht.
Wunderbar. Also genießen Sie ein paar hoffentlich sonnige und warme Tage und wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder und freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.